Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist der Wochenspruch über dieser neuen Woche, über dieser Karwoche. Und ich wünsche mir für uns alle, dass uns in dieser Woche die Liebe dieses Menschensohns ganz neu bewusst wird. Schön, dass Sie kommen konnten und dass wir jetzt im Namen Jesu zusammen sind und Gottesdienst feiern. Und das heißt ja eigentlich, Gott dient uns. Wir hören Gottes Wort aus Jesaja 50. Das ist überschrieben, der Knecht Gottes im Leiden. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich raufen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. So hat es der Herr Jesus gelebt und erlebt in dieser Passionszeit. Wir beten. O Herr, mein Heil, an dessen Blut ich glaube, ich liege hier vor dir gebückt im Staube, verliere mich mit dankendem Gemüte in deine Güte. Herr Jesus, danke, dass du uns diese Karwoche schenkst, diese Erinnerung an das, was du für uns getan hast. Diese Erinnerung, wie groß deine Liebe ist, dass du diesen Weg gegangen bist. Herr, wir loben dich, dass du nicht abgebogen bist, als es hinaufging nach Jerusalem, dass du nicht ausgewichen bist. Du hast gewusst, was für ein Weg da vor dir liegt, und du bist diesen Weg gegangen, damit wir bei dir sein dürfen. Dafür preisen wir dich und loben dich und danken dir. Und wir danken dir, dass du jetzt uns diesen Gottesdienst schenkst, wo du uns selber dienen willst, durch dein Wort. Bitte schenke, dass wir jetzt auch in der Stille vor dir ablegen können, was uns noch beschäftigen und ablenken will. Und so öffne du jetzt unser Herz für dich, für dein gutes Wort und segne dein Wort an uns allen. Amen. Heute geht es um die Fußwaschung. Und wir haben ja bei unseren Frauentagen eine Gesamtüberschrift, die heißt Zum Glück. Zum Glück. Und die Überschrift für diesen heutigen Sonntag heißt Zum Glück, ich weiß, wozu ich lebe. Ich weiß, wozu ich lebe. Wozu ich lebe, das ist ja das, was meinem Leben Sinn gibt. Sinn hat was mit Glück zu tun. Etwas glückt. Es macht Sinn, es ist sinnvoll. Jesus sagt in diesem Text, das ist der Weg zu eurem Glück. Und wenn wir in diesen Zusammenhang hineinschauen, Johannes 13, Vers 15 und 17, dann sagt er da, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Ihr wisst das alles, nun handelt danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, dass Sie denken, naja, mach was, das ist der Weg zum Glück. Nicht etwa chillen, Däumchen drehen, Schlaraffenland, sondern Weg zum Glück. Und ich möchte mit Ihnen gern heute Morgen diesen Text anschauen aus Johannes 13. Und ich wünsche mir, dass wir entdecken, wie unglaublich sinnvoll und deshalb glücklich ein Leben mit Jesus ist. Ich lese Ihnen so Stück um Stück diese Verse. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Es ist der letzte Abend, den Jesus auf dieser Erde verbringt, und er möchte mit seinen Jüngern dieses Passamahl feiern. Er weiß, dass er sterben muss, dass die Stunde des Abschieds nahe ist. Er weiß aber auch, es ist die Stunde, die Gott bestimmt hat. Jesus ist in der Hand des Vaters, auch in den kommenden Stunden. Er ist nicht in der Hand irgendwelcher böser Menschen, sondern in der Hand des himmlischen Vaters. Und er weiß, das Ziel dieses Weges ist nicht Tod und Ende. Das Ziel dieses Weges ist heimgehen zum Vater, nach Hause gehen. Trotz Dunkelheit und Einsamkeit, trotz Kreuz, weiß Jesus, es ist der Weg nach Hause. Und schon in dem, finde ich, steckt unglaublich viel Trost. Egal was kommt, was vor uns liegt, wenn ich zu Jesus gehöre, sind auch diese dunklen und diese letzten Stunden der Weg nach Hause. Das Ende, das Ziel ist nicht Ende und Tod, sondern hinübergehen zum Vater. Wir haben in diesem Jahr schon manche unserer Schwestern beerdigen müssen. Und mir wurde irgendwann einmal dieser kleine Satz von Zinzendorf so bewusst: Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Und genau das heißt Sterben für Kinder Gottes. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Jesus wusste, dass das bevorsteht. Mir fiel auch noch mal dieses Lied ein, ein altes Lied von Manfred Siebald. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Der Ast vor meinem Fenster schüttelt sich, als ob er friert, und dann der Tag geht. Und dann singt er im Refrain, der Tag geht aber nur weiter. Dann wird in Amerika drüben, wird es dann hell, wenn bei uns der Tag geht. Und dann überträgt er es und sagt, auch ich gehe weiter, nur ein wenig weiter, gehe in Gottes Freude, gehe in Gottes Licht hinein. Ich war für ein paar Jahre dein Begleiter, doch jetzt gehe ich weiter, um bei meinem Herrn zu sein, heimgehen. Jesus auf dem Heimweg. Ein Passamahl, ein Gastmahl. Und nun gab es ja im alten Orient die Sitte, wenn man zum Gastmahl eingeladen wurde, dann war da am Eingang ein Sklave, der einen empfing und einem die Füße wusch. Irene Ehle hat ein Batikbild gemalt, das Sie heute immer wieder sehen werden, mit Krug und Schüssel und auch links in der Ecke dieses Leinentuch. Und rechts in der Ecke die Sandalen, die man damals ja trug. Und dadurch bekam man immer staubige Füße. Deshalb war das nötig, Füße waschen. Sandalen, Staub, ein Sklave tat diesen Dienst der Fußwaschung. Jesus, der weiß, dass er unterwegs ist nach Hause, nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen. Sie kennen es vielleicht mehr so im Luthertext, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Grundlage für alles, was jetzt kommt, die allergrößte Liebe. Auf diesem Bild herrscht die Farbe Rot vor. Grundlage, die allergrößte Liebe. Jesus liebt die Seinen. Das Wörtchen Agape, das ist ja das, was da bei der göttlichen Liebe oft steht, kann man auch übersetzen, freundlich aufnehmen, einen willkommen heißen. Schön, wenn man bei jemand willkommen ist. Sich liebevoll um jemand annehmen. Es kann sogar übersetzt werden, mit dem eigenen Leben schützen. Und hochschätzen. Anhängen. Darf ich es mal so ganz schlicht sagen? Jesus hängt uns an. Er liebt uns. Er liebte die Seinen, heißt es da in unserem Text. Und aus Johannes 1 kennen wir diesen Vers. Er kam in sein Eigentum auf diese Welt und die Seinen, die Menschenkinder, die ihm eigentlich gehörten, nahmen ihn nicht auf. Die aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Die Seinen, das sind die, die irgendwann einmal gesagt haben, du bist mein und ich bin dein. Dir will ich gehören, Herr Jesus. Die Seinen, aber wie heißt es so schön in der Luther-Übersetzung, die Seinen, die in der Welt waren. Naja, die kennen wir doch, oder? Nicht so perfekt, ziemlich unvollkommen, immer mal wieder schwer von Begriff. Die Seinen, die in der Welt waren, kapieren überhaupt gar nicht, worum es eigentlich geht, sind auch nicht bereit für den unteren Weg, sind von sich selber überzeugt, öfters mal nicht so sehr liebevoll. Die Seinen, die in der Welt waren, kein perfekter Haufen, sondern halt solche wie wir. Wie er sie geliebt hatte. Und ich habe mich gefragt, wie hat er sie denn bisher geliebt? Seine Jünger. Er hat sie geliebt mit einer unvorstellbaren Geduld. Der bereit war, selbst die Torheit seiner Jünger zu ertragen. Er hat sie mit einer unglaublichen Selbstlosigkeit geliebt. Er hat ja den Himmel verlassen, die Harmonie, die Vollkommenheit, die Schönheit, um zu kommen in allen Dreck und Müll unserer Welt. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Bis zu seinem letzten Atemzug hat Jesus seine Jünger geliebt, ließ er sie nicht fallen. Seine Liebe wurde nicht gehindert. Seine Liebe wird zu uns nicht gehindert durch unsere Verkehrtheit und durch unsere Erbärmlichkeit. Im Gegenteil. Hermann von Bitzel sagte einmal dieses schöne Zitat: Du hörst niemals auf, ein Geliebter zu sein. Vielleicht können Sie diesen einen Satz heute Morgen mitnehmen und unter diesem Gedanken in diese Karwoche gehen. Du hörst niemals auf, ein Geliebter zu sein. Er liebte seine Jünger bis ans Ende. Ich denke, dass viele von Ihnen auch wissen, dass man das übersetzen kann mit bis aufs Äußerste, bis zur Vollkommenheit. Er liebte sogar einen Judas, der ihn verriet. Er liebte einen Petrus, der nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Er liebte einen Thomas, der voller Zweifel war. Er liebte Jünger, die ihn im entscheidenden Augenblick verließen. Alle. Alle hauten sie ab. Er liebt bis aufs Äußerste. Er liebt nicht die Liebenswerten, die das verdienen, weil sie so toll sind. Er liebt bis aufs Äußerste. Und dann kann man es auch noch übersetzen mit, er liebte sie bis ans Ziel, bis zur Vollendung. Ich möchte es gerne so sagen, er hat uns lieb bis in den Himmel hinein. Bis wir bei ihm sind. Er liebte bis zur Vollendung, bis er rufen konnte, es ist vollbracht. Jetzt ist die Tür zum Himmel offen. Er liebt uns bis in die Ewigkeit. Es gibt ein besonders schönes Wort in Jeremia 31, Vers 3, wo es heißt, wo Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich mit einer ewigen Liebe geliebt. Ich höre nicht auf, dich zu lieben. Und das heißt ja nicht nur, ich habe dich von Ewigkeit her geliebt und jetzt bist du hier auf der Welt und jetzt reicht es mir langsam mit dir. Ja? Sondern ich liebe dich mit einer ewigen Liebe bis in den Himmel hinein. So geliebt, ob wir diese Liebe für uns schon mal so wirklich angenommen haben. Vielleicht kennen manche von Ihnen das kleine Büchlein Mr. Gott, hier spricht Anna, von diesem Mädchen, das immer wieder mal Gebete formuliert. Die hat einen sehr guten Freund, nämlich den Finn. Und zu dem sagte sie mal, Finn, du hast mich lieber als irgendwer sonst. Und ich habe dich auch lieber als irgendwer sonst. Aber mit Mr. Gott ist das anders. Siehst du, Finn, Leute lieben von außen rein. Sie können von außen küssen, aber Mr. Gott liebt dich innen drin und kann dich von innen küssen. Darum ist es anders. Mr. Gott ist nicht wie wir. Wir sind bloß ein bisschen wie er, aber nicht sehr viel. Diese Liebe ist die Grundlage. Und nun kommt eine große Überraschung. Nun steht Jesus auf und wäscht Füße. Er dient. Wir würden heute in unserer Zeit vielleicht sagen, dienen ist mega out. Ich lese Vers 3. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Jesus wusste, wer er war. Jesus hatte ein Selbstbewusstsein, ein geheiligtes Selbstbewusstsein. Nein, ich sage noch lieber, Jesus hatte ein Gottesbewusstsein. Das ist das beste Selbstbewusstsein, das auch wir haben können, wenn wir ein Gottesbewusstsein haben. Jesus wusste um seine göttliche Vollmacht. Der Vater hatte ihm alle Macht gegeben. Jesus konnte zu einem Sturm sagen, schweig, verstumme. Jesus konnte zu einem Blinden sagen, sieh, deine Augen sollen sich öffnen. Jesus konnte zu einem toten Mädchen sagen, steh auf. Jesus war alle Macht gegeben, alles. Er konnte absolut alles und noch mehr. Jesus war die Vollmacht gegeben, Retter für diese ganze Menschheit zu werden. Also nicht nur für die 8 Milliarden, die gerade leben, sondern für alle Menschen, die jemals lebten und noch leben werden. Und Gott hat ihm auch die Vollmacht gegeben, am Ende der Zeiten der Richter zu sein. Jesus wusste, dass er uneingeschränkte Macht hatte. Und in diesem Bewusstsein, dass er diese Macht hatte, konnte er dienen. Jesus wusste, dass er der Sohn Gottes war, der vom Vater kam und zum Vater ging. Das gibt unserem Leben Sinn, wenn wir begreifen, woher komme ich und wohin gehe ich. Ich weiß nicht, was Sie antworten würden auf die Frage, woher kommen Sie? Ich weiß nicht, will einer gerade antworten? Bisschen überraschend. Von Gott, er hat uns schon auserwählt, bevor es diese Welt gab. Wir sind Gedanken Gottes. Bevor wir hier auf dieser Welt angekommen sind, waren wir schon im Herzen Gottes als seine Gedanken und Erwählten da. Was für eine Würde. Und was für eine Perspektive, wenn ich weiß, und mein Ziel ist, ich gehe zu Gott. Ich komme von ihm her und ich gehe zu ihm. Er möchte mich bei sich haben. Das gibt unserem Leben eine ungeheure Weite und Freiheit. Dann bin ich doch nicht mehr primär abhängig von dem, was andere über mich denken, von dem, was Menschen über mich sagen. Ich komme doch her vom lebendigen Gott und ich darf auf ihn zuleben und bei ihm in Ewigkeit sein. Das ist von Gott geschenktes Selbstbewusstsein, das ist Gottes Bewusstsein auch für uns. In diesem starken Gottesbewusstsein legt Jesus nun sein Obergewand ab. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Wissen Sie, das ist doch eine unglaubliche Spannung, die in diesen Worten drinsteckt. Er kam von Gott, er wusste, wer er war und er stand auf und nahm die Schüssel, um Füße zu waschen. Das ist atemberaubend. Irene Ehle hat auf ihrem Bild ja diese Gefäße alle in Braun gemacht. Ganz viel Braun, Erden, Irden. Jesus, ganz Mensch, ganz irdisch, ganz demütig. Der demütige Gott. Das ist übrigens ein großer Unterschied zu den Göttern dieser Welt. Allah hat den Beinamen der Hochmütige. Jesus ist der Demütige. Der dreieine Gott ist der demütige Gott. Christoph Wassermann hat uns das mal vor vielen Jahren vor Augen gemalt, was das heißt. Der Heilige Geist ehrt den Sohn. Der Sohn ehrt den Vater. Der Vater ehrt den Sohn. Deshalb können diese drei eins sein, weil es da keine Kämpfe gibt gegeneinander. Der demütige Gott. Jesus nimmt die Schürze, um dreckige, stinkende Füße zu waschen. Er lässt sich nicht bedienen. Ein Kind hat es mal sehr schön wieder formuliert mit der Frage, wer putzt denn eigentlich Gott die Schuhe? So fragen können nur Kinder. Und die Antwort? Gott putzt uns die Schuhe. Aber ist das nicht töricht? Wo gibt es einen Millionär, der als Müllmann arbeitet. Wo würde die Queen Toiletten putzen? Und nun stellen Sie sich die Jünger da vor, die um Jesus herum sitzen, und der eine dachte vielleicht, soll doch mal der andere das machen. Und der andere dachte, ich war letztes Mal drin. Und der dritte dachte, das ist die Arbeit für die Jüngeren, ich bin schon so alt. Und der Jüngste dachte, immer ich als Jüngster, ich habe heute keine Lust. Und Jesus steht auf und nimmt die Schüssel und das Handtuch und fängt an, Füße zu waschen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Totaler Überraschungseffekt. Du, mir, du, der Messias, der doch als König auftreten soll, wäschst mir die Füße? Es gibt in Toulouse in einer Kirche ein großartiges Steinrelief. Ich hoffe, Sie können es alle entdecken, was unser lieber Petrus da macht. Das nennt man in Deutschland Autofahrergruß. Jesus soll König sein, soll seine Macht zeigen. Und Petrus war das wahrscheinlich außerdem peinlich. Und Jesus sagt, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages hernach wirst du es verstehen. Petrus denkt, Jesus macht halt Füße waschen. Jesus tut aber viel mehr. Hernach, nach Kreuz und Auferstehung, wird Petrus auch verstehen, es geht nicht nur um äußeren Schmutz von dreckigen Füßen, es geht um den Schmutz des Herzens. Irene Ehle hat diesen Schmutz in ihrem Bild mit dem schwarzen Hintergrund symbolisiert, die Dunkelheit unseres Lebens. Kennen Sie Dunkelheiten in Ihrem Herzen? Böses? Und dann hat sie auf ihrem Bild das Kreuz. Und sie hat übrigens auch eine Sonnenfinsternis, die noch nicht ganz vollständig ist, die erst am nächsten Tag um 12 Uhr vollständig sein wird. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. In Ewigkeit nicht. Petrus lehnt vehement ab. Aber Jesus wendet sich nicht ab, sondern erklärt ihm das, worum es jetzt eigentlich geht. Petrus, waschen heißt Sündenschmutz abwaschen, heißt eigentlich vergeben. Waschen heißt vergeben. Wenn ich dich nicht wasche, wenn dir deine Sünde nicht vergeben wird, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir, dann hast du kein Erbteil im Himmel, dann hast du kein Teil. Petrus, willst du, dass ich dir den Sündenschmutz abwasche? Wenn du das nicht willst, wenn du dich nicht waschen lässt, merken Sie, Jesus zwingt den Petrus nicht. Jesus zwingt keinen Menschen zu sich hin. Er lädt ihn nur ein. Und dann, unser lieber Petrus, da rief Simon Petrus, dann wasch mir auch die Hände und den Kopf, Herr, und nicht nur die Füße. Er ist doch einfach nur gut, oder? Also wenn, dann, Herr, jetzt bitte ganz vom Scheitel bis zur Sohle. Ich brauch's total. Und Jesus noch einmal in großer Geduld erklärt, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein. Wer gebadet ist, ist rein. Wem seine Lebensschuld vergeben ist, der ist rein. Darf ich es noch mal ein bisschen so für uns sagen? Wer zu Jesus umgekehrt ist, wer zu Jesus gesagt hat, Herr Jesus, vergib mir die Sünde, die Trennung von dir, die Schulden meines Lebens, wo ich an Gott und Menschen schuldig geworden bin, der ist rein, der darf dazugehören, der hat Zugang in den Himmel. Es braucht so eine grundsätzliche Reinigung, Lebensreinigung. Übrigens ist das auch eine Hilfe, wenn sich das verbindet mit einer Lebensbeichte, wo ich mal sagen kann, was mir so alles noch an altem Dreck in Gedanken und Erinnerung ist, damit ich rein werde. Und dann sagt Jesus ja, und wenn du so zu mir dann gehörst, gebadet bist, dann brauchst du allerdings auch noch jeden Tag Füße waschen. Weil es gibt jeden Tag negative Gedanken, böse Worte, miese Gefühle und was wir so alles zu bieten haben. Jesus wäscht Füße und er tut das aus Liebe, haben wir vorhin gesagt. Seine Liebe ist der Grund, seinen Jüngern zu dienen. Und er kann diesen Dienst tun, er kann sich erniedrigen aus dieser großen inneren Freiheit heraus. Er wusste, wer er war und er wusste, dass er vom Vater kam und zum Vater ging. Die große innere Freiheit wird in diesem Text unglaublich spürbar. Kurt Scherer hat es einmal in einem wunderbaren Satz sehr dicht zusammengefasst. Er sagte, Dienst ist angewandte Liebe, also Füße waschen, in geschenkter Freiheit. Jesus wusste, wer er war und konnte deshalb demütig dienen. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, die normalerweise Selbstverwirklichung proklamiert. Und ich habe einen kleinen Artikel gefunden, den ich Ihnen jetzt so ein bisschen umschreibe. Selbstverwirklichung ist Schlagwort unserer Zeit. Und jetzt denken wir vielleicht ganz viele von uns, ja, Selbstverwirklichung ist gar nichts. Jetzt schreibt er weiter, im Grunde ist das legitim, sogar notwendig, das in uns liegende Potenzial in bestmöglicher Weise entfalten zu wollen. Also, hat was. Jedoch verfehlen wir dieses Ziel, wenn wir uns selbst zum Ziel unserer Bemühungen machen. So paradox es klingt, wir verwirklichen uns selbst, indem wir uns an etwas verlieren. Und dann bringt dieser Schreiber ein paar Beispiele und sagt, da sitzt einer in einem Konzert, so wie zum Beispiel letzten Sonntag in der Johannespassion im Franziskaner, und verliert sich ganz in diese Musik hinein und wird dadurch glücklich. Da sitzen zwei, die sich lieb haben, am Strand und bestaunen den Sonnenuntergang und verlieren sich ganz in die Schönheit dieses Sonnenuntergangs. Und indem sie sich da hinein verlieren, werden sie glücklich. Da setzt sich einer an seine Werkbank, weil er nämlich Hobbyschreiner ist und arbeitet und macht und tut und die Stunden vergehen und er merkt es gar nicht, er verliert sich in sein Hobby hinein und wird dadurch glücklich. Merken wir, da gibt sich einer an etwas hin, da verliert sich einer in etwas und gewinnt, wird glücklich. Glück durch Hingabe. Glück durch Hingabe. Glück dadurch, dass ich mich an Jesus hingebe, das ist die Grundlage. Und dann Glück durch die Hingabe an die Aufgabe, an die er mich stellt. Und das sind ganz verschiedene Aufgaben. Das ist beim einen die Familie, das ist beim anderen der Kollegenkreis. Wir geben uns hin in die Aufgabe, an die Jesus uns stellt und machen die Erfahrung, das macht glücklich. Ich gebe mich hinein in den Dienst, zu dem Jesus mich beauftragt und ich werde dadurch glücklich. Spurgeon sagte mal, es gibt auch das Gegenteil. Ich kann mich um mich selber sorgen bis zur Krankhaftigkeit. Ich kann meine Gefühle beobachten, bis ich nichts mehr fühle. Also das ist das echte Paradox, und ich finde, das kommt in diesem Bericht von der Fußwaschung so deutlich raus. Indem Jesus anderen dient, in dieser inneren Freiheit, ist sein Leben erfüllt. Jemand anderen glücklich zu machen und glücklich zu sehen, bringt dir viel mehr als deinen eigenen Bauch zu pinseln. Dafür haben wir sogar einige Nervenzellen im Kopf, die sogenannten Spiegelneuronen. Das schrieb ein Arzt. Und Sie kennen vielleicht das kleine Verslein, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Da ist was drin. Und wenn ich jetzt von Dienen und Hingabe in diesen Auftrag, in diesen Dienst spreche, dann spreche ich nicht von einer Selbstaufopferung, wo ich mich selber aufreibe und kaputt mache. Okay? Sondern ich weiß, wer ich bin. Ich bin Gottes geliebtes Kind und er beschenkt mich mit Aufgaben und die darf ich jetzt in seiner Kraft tun. Darum geht's. Ich möchte gerne an dieser Stelle, bevor wir noch einen kleinen letzten Punkt haben, mit Ihnen dieses Lied singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wenn Sie gerne dazu aufstehen, tun Sie es nur. Ja, und nun kommt tatsächlich auch noch eine große Herausforderung. Also heute spricht man ja dauernd von Challenge und man soll gechallenged werden. Genau, darum geht es jetzt. Wir werden jetzt gechallenged. Jesus sagt, und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Jesus dient freiwillig aus Liebe und sagt, und jetzt ist es eure Sache auch. Wir als Jünger sind einander diese Füße waschende Liebe schuldig. Füße waschen ist nicht so leicht, Kopf waschen geht besser. Füße waschen heißt zum Beispiel, also ich kann das jetzt gar nicht alles sagen, aber ich denke, Füße waschen heißt zum Beispiel dem anderen vergeben. Ihm den Dreck nicht nachtragen und nicht um die Ohren hauen. Und ihm Vorwürfe machen. Dazu brauche ich Jesu Hilfe. Füße waschen kann auch heißen, einander zurechthelfen, wenn ich merke, der andere geht auf einem Weg, der ihm schadet. Die Bibel spricht manchmal vom Ermahnen. Und das Wort Ermahnen bedeutet gleichzeitig auch ermutigen. Füße waschen ist also auch etwas Ermutigendes. Füße waschen, das kann aber auch ganz praktisch bedeuten, einander niedrige Dienste tun. Die Arbeit im Hintergrund, die nicht gesehen wird, wo uns manchmal so der Gedanke überfällt, ich bin doch nicht die Dumme, die das immer macht. Also so in der Familie könnte ich mir vorstellen, kann einem das schon auch öfters über den Weg laufen. Anderen dienen, in dem Wissen, wer ich bin, Füße waschen. Auch ein Aspekt, der in einem der Bibelworte erwähnt wird, ist das mit dem gastfrei sein. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Ein Beispiel. Tun nach dem Muster Jesu, nach seinem Vorbild. Handeln wie er. Wir haben uns vorhin klar gemacht, was das heißt, was die Jesusart ist. Die Jesusart ist Demut. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen alle mitbekommen haben, Demut heißt nicht, ich bin ja nichts wert und die anderen können mit mir machen, was sie wollen, sondern ich weiß, wer ich bin. Kind Gottes, geliebt. gewürdigt, geadelt. Und deshalb kann ich mich auch unterordnen, wenn es nötig ist. In einem alten Bibellesezettel kam eine gigantische Definition. Demut ist Selbstvergessenheit aufgrund einer großen Liebe. Selbstvergessenheit aufgrund einer großen Liebe. Ich bin so sehr geliebt, dass ich gar nicht mich selber als Oberstes haben muss. Ich bin doch schon geliebt. Selbstvergessenheit aufgrund einer großen Liebe, die einer gefunden hat und der er sich nun hingibt. Tun wie Jesus, in der Jesus-Art, und tun, weil Jesus in mir lebt, in der Kraft Jesu. Jesus in mir machen lassen. Oswald Chambers beschreibt das so: Die Dinge, die Jesus tat, waren von der geringsten, gewöhnlichsten Art. Also jeder der Jünger hätte das auch machen können. Das ist ein Hinweis darauf, dass ich die ganze Macht Gottes in mir brauche, um diese gewöhnlichsten Dinge auf seine Art zu tun. Also Staubsaugen, dem Kollegen freundlich begegnen, dem Nachbarn einen Handgriff tun. Für die gewöhnlichsten Dinge brauche ich Gottes ganze Macht in mir. Kann ich eine Schürze so benutzen, wie er es getan hat? Und jetzt habe ich Ihnen das Zitat noch aufgeschrieben. Schürzen, Becken, Sandalen und all die gewöhnlichen Dinge in unserem Leben offenbaren schneller als irgendetwas anderes, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Also, wie ich meine Hausarbeit erledige, wie ich Auto fahre, also solche Sachen, alle diese ganz gewöhnlichen Dinge offenbaren schneller, wer ich bin, als wenn ich im Gottesdienst sitze und brav und anständig vor mich hingucke. Der allmächtige Gott muss in uns Fleisch werden, muss in mir leben, Jesus muss in mir leben, damit wir die geringste Pflicht so tun können, wie sie getan werden soll. Ja, Jesus hat gedient, seine Liebe angewandt in geschenkter Freiheit. Und wenn ich weiß, wer ich in Gottes Augen bin, dann kann ich Menschen dienen. Wenn ich weiß, wer ich in Gottes Augen bin, kann ich Menschen dienen. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Denn ihr seid Leute, die dann den Auftrag ausführen, den Jesus gibt. Glück durch Dienen. Die Jünger, sie sind berufen zum Dienen. Aber ihr Dienst ist ihre Hoheit, ist ihre Würde. Also, ich dachte noch mal so, als die Queen noch lebte, gell? Der Queen zu dienen, hat doch was, ist doch eine Würde. Und dann bin ich vielleicht auch stolz auf den, dem ich diene. Ich diene Jesus und bin stolz auf ihn, denn er sendet mich, er identifiziert sich mit mir. Mit ihm, mit mir kommt er selber zu den Menschen. Jesus dienen ist Adel und königliche Freiheit. Und das ist Glück. Jesus dienen ist Adel und königliche Freiheit. Und das ist Glück. Das macht mein Leben Sinn. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du uns vor Augen gemalt hast, was für ein wunderbarer Heiland du selber bist, der uns dient, der uns frei macht, rein macht vom Schmutz der Sünde. Wir beten dich an und danken dir dafür. Und wir möchten so bitten, dass das heute Menschen begreifen und für ihr eigenes Leben in Anspruch nehmen, dass sie sich so beschenken lassen von dir. Du weißt um die, für die wir beten, dass sie dich erkennen, dass sie diese Freiheit erkennen und diese Freude. Wir bitten dich, Herr Jesus, für dein Wort, das heute in unserem Land gesagt wird, bei Erwachsenen und auch bei Kindern und bei Jugendlichen, auch im ganz persönlichen Gespräch. Wir bitten dich, dass du Menschen zu dir hinsiehst und sie beschenkst mit dir. Wir bitten dich auch für alle unsere Geschwister, die in deinem Auftrag unterwegs sind, bis in ferne Länder. Danke, dass es auf dieser ganzen Welt Menschen gibt, die dein Wort weitersagen und weitertragen. Bitte schenke du heute Vollmacht und Ermutigung und auch Trost, wenn es vielleicht gar nicht so viel ankommt und gar nicht so viel bewirkt. Lass dein Wort ausrichten, wozu du es sendest, auch wenn es manchmal erst nur im Verborgenen ist. Wir bitten dich für Missionare, die vielleicht seit vielen Jahren an ihren Plätzen stehen. Schenk ihnen die Kraft, durchzuhalten. Schenk ihnen diese Ermutigung, dass sie ja in deinem Dienst da stehen. Wir bitten dich auch herzlich für alle unsere Geschwister, die in irgendwelchen besonderen Schwierigkeiten sind, in Kriegsgebieten, in Katastrophengebieten oder auch in ganz persönlichen Nöten. Halte du deine Hand über jeden Einzelnen, der mit dir leben möchte, und bewahre du ihn. Und Herr Jesus, geh bitte vor uns selber her in diese neue Woche und zeig uns, wo wir Menschen etwas von dir weitergeben können. Lege deinen großen Segen auf diese Passionszeit und gebrauche du auch uns. Danke, dass du uns hörst, wenn wir jetzt miteinander zu dir kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden Sie ganz herzlich ein. Am Karfreitag ist auch Gottesdienst und dann an den Osterfeiertagen. Und am Ostersonntagabend ist das erste Konzert einer Konzertreihe, vier Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt es ein Konzert. Und jetzt am Ostersonntag ist das erste Konzert mit einer jungen Pianistin und auch mit Abraham Cortinas, den manche von Ihnen kennen. Nehmen Sie gerne Flyer mit. Und dann bitten wir um den Segen und wenn es möglich ist, stehen Sie doch dazu auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.